Da ist das Radio Lora mit dem Südafrika-Info vom 14. Mai 1990. Hallo zusammen. In der heutigen Sendung wollen wir euch Konzeptwoche vorstellen, wo die Rote Fabrik zusammen mit dem Südafrika-Info, Südafrika-Komitee am Andlex, in der Woche vom 9. bis 16. Juni organisiert. Betitelt ist die Woche mit Asanya Südafrika – Strategie der Spaltung. Nach einer Einleitung, die begründet, warum wir überhaupt so eine Woche organisieren und wenn wir überhaupt eingeladen haben, kommen wir kurz auf den Soweto-Tag, der sich am 16. Juni zum 14. Mal jährt, zu reden. Nachdem wollen wir näher auf die einzelnen Seminare und Veranstaltungen von dieser Konzeptwoche eingehen.
Südafrika Asanya, Strategie der Spaltung. Täglich neue Meldungen aus Südafrika, sehr oberflächlich, die Realitäten des Landes in keiner Weise abdeckend. Geschreibsel von bürgerlichen Journalisten halt, die die Optik sehr einschränken. Schwarz-schwarze Gewalt, Mandela und de Klerk am Verhandlungstisch, baldige Abschaffung der Apartheid und so weiter. Über die Positionen, die ideologischen und gesellschaftlichen Widersprüche, das alltägliche Leben in seinen Auswirkungen ist sehr wenig bekannt. Mit einer Konzeptwoche in der Roten Fabrik im Juni wollen wir die Kulissen etwas erhellen, vor denen sich das Welttheater abspielt, dessen gefilterte Version in unsere Stuben flimmert. Die Konzeptwoche soll die Gelegenheit bieten, tiefer in die südafrikanische Wirklichkeit einzudringen, Fragen zu stellen und neue aufzuwerfen. Besonders wichtig ist uns, die breite Palette der Befreiungsbewegungen und Organisationen darzustellen. Ist in Europa doch kaum bekannt, dass es neben dem ANC noch weitere Organisationen gibt, die tief in den vielfältigen Traditionen des Widerstandes verwurzelt sind. Wir wollen auch die vielseits bejubelte Verhandlungseuphorie in einen Kontext stellen, der eine solche Lösung fragwürdig erscheinen lässt. Für die Konzeptwochen wollen wir eine Vertreterin der WOSA und einen Vertreter der ASAPO einladen. Diese Organisationen stellen wir euch gleich nachher vor. Die Konzeptwoche gedenkt auch des 16. Juni 1976, als die SchülerInnen von Soweto mit einer von der Polizei niedergeschossenen Demonstration einen landesweiten Aufstand auslösten, der den Zusammenbruch der Fiktion von der Apartheid bewirkte und zu einer Organisierung und Erstarkung der Befreiungsbewegungen und der Basisorganisationen in und außerhalb Südafrikas führte. Ein letzter und wichtiger Punkt innerhalb der Konzeptwoche sind die Kämpfe an der Basis. Leider gehen diese sehr oft verloren. Wir hoffen, dass die Sendung, die Veranstaltungen und Seminare an der Konzeptwoche euch einen vertieften Einblick und ein besseres Verständnis der südafrikanischen Situation vermitteln.
Das APO ist 1978 gegründet worden und ist die Nachfolgeorganisation der Bewegung vom Schwarzen Bewusstsein und übernimmt auch deren ihre Position, die besagt, dass die unterdrückten schwarzen Massen sich selber befreien müssen, statt auf die weißen Liberalen zu hoffen, die nach der Bannung vom ANC und PAC anfangs der 60er Jahre sich als paternalistische Helfer betätigt haben. Ich werde nachher, wenn ich auf den Soweto-Aufstand zu reden komme, in diesem Zusammenhang auch nochmal auf die BCM, das heisst eben auf die Bewegung vom schwarzen Bewusstsein oder auf Englisch Black Consciousness Movement eingehen. Das APO reklamiert für sich, die Ideologie der BCM weiterentwickelt zu haben und in dem Sinn als erste Organisation in Südafrika, Sanja, die Notwendigkeit von einer sozialistischen Gesellschaft betont zu haben. Das APO hat aus verschiedenen Gründen nicht mehr die politische Bedeutung, die ihre Vorgängerorganisationen hatten. Das Fehlen von einer Struktur im Ausland hat zur Folge gehabt, dass viele der Jungen, die sich am bewaffneten Kampf anschliessen wollten, zum ANC oder PAC gegangen sind. Daraus folgend fehlte als APO ein effektiver bewaffneter Kampf, oder Arm besser gesagt. Ein Umstand, der vor allem im ANC zugutekommen ist, im Ansehen der Masse. Die internationale Gemeinschaft, allen voran die UdSSR und ihre Alliierten, haben den ANC unterstützt. China hat den PAC unterstützt. Das APO aber hat von keinem Land Unterstützung bekommen. Dazu kommen die Repressionen in Südafrika, organisatorische und finanzielle Schwierigkeiten, und ein teilweises Fehlen von einer klaren Orientierung in ideologischen Fragen. Das APO organisiert immer sehr konkret an den Problemen. So umfassen Untergliederungen, Gewerkschaften, Beratungsbüros, Frauen- und Gesundheitsprojekte, Jugendliche, SchülerInnen und StudentInnen. Auf ihrem Kongress vom März 1990 bezieht ASAPO Stellung zur Frage der Verhandlungen und klärt ihre Positionen. Sie ist gegen eine Verhandlung zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die würde nur dazu dienen, eine neue Form von Apartheid zu legitimieren und den Widerstand zu spalten. Die Forderungen der Arbeiterinnenklasse würden unter den Tisch fallen. Anstatt mit der Regierung am Tisch zu sitzen, sollten sich alle Kräfte zusammentun, um alle Formen vom Kampf zu intensivieren und die Einheit der Unterdrückten herzustellen.
Gründungsresolution der Workers' Organization for Socialist Action, WOSA. Wir an der Gründungskonferenz der WOSA am 14. April 1990 in Kapstadt, Südafrika, stellen fest, dass erstens die Interessen der Arbeiterinnenklasse, der unterdrückten und ausgebeuteten Massen am besten konsequent vorangebracht und verteidigt werden können durch die Bildung einer unabhängigen politischen Organisation der Arbeiterinnenklasse und zweitens das Wiederaufkommen der Massenkämpfe, die immer mehr zunehmende Teilnahme und Radikalisierung der städtischen und ländlichen Massen, die Ära der Reform und Verhandlung, alles zusammengenommen Gelegenheit und Gefahren bieten. Dies macht die Aufgabe enorm wichtig, eine sozialistische Organisation zu gründen und aufzubauen und beschließen deshalb, eine landesweite einheitliche Organisation zu gründen und aufzubauen, basierend auf den folgenden Prinzipien. Erstens, die Organisation soll eine klare sozialistische Perspektive anstreben und ihre Wurzeln in der Arbeiterinnenklasse und ihrem Kampf haben. Zweitens, nur durch ihre Selbstorganisierung und ihre Aktivitäten kann die Klasse den Wandel zum Sozialismus herbeiführen. Daraus folgt, dass wir alle reformistischen Wege zum Sozialismus zurückweisen. Drittens, die Organisation betrachtet die Interessen der Arbeiterinnenklasse als zuvorderst stehend in ihrem Kampf, alle Formen von Klassen, Rassen und Sexist gegen alle Formen von Klassen, Rassen und sexistischer Ausbeutung. Viertens, die Organisation unterstützt nationale Befreiungsbewegungen, insofern sie den Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung voranbringen, wird aber jederzeit anstreben, die Interessen der Arbeiterinnenklasse im Kampf voranzustellen. Sie verpflichtet sich zur Taktik der Einheitsfront, um es der Organisation zu ermöglichen, die Interessen der Arbeiterinnenklasse zuoberst auf die Tagesordnung zu setzen. Fünftens, die Organisation stützt sich auf Disziplin, Zusammenhang und kollektives Funktionieren, entwickelt durch demokratische Diskussion. Sechstens, sie soll aktiv alle Organisationen und Strukturen der Arbeiterinnenklasse unterdrückten aufbauen und unterstützen, indem sie die Führung anbietet, die zum Aufbau des Selbstvertrauens, der Kampfkraft und des Klassenbewusstseins im Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung beiträgt. Siebtens, Internationalismus ist ein fundamentales Prinzip des Sozialismus gegen das internationale kapitalistische System. Daher kann der Sozialismus nicht in einem Lande aufgebaut werden. Der Kampf für den Sozialismus ist ein weltweiter Kampf, in dem die Organisation anerkennt, dass ihr Kampf mit den weltweiten der unterdrückten und ausgebeuteten Menschen verbunden ist. Sie verpflichtet sich, die Organisationen der Arbeiterinnenklasse in allen Ländern zu unterstützen und verteidigen. Mit diesen etwas schwülstigen Sätzen, die jedoch nicht in unserem Kontext verständlich sind, hat sich die WOSA am 14. April ins Leben gerufen. Die WOSA arbeitet sehr stark an der Basis, ist aber viel mehr kaderorientiert als die ASAPO. Das heißt, WOSA-MitgliederInnen sind zum Beispiel in Gewerkschaften zu finden, die ideologisch dem ANC nahestehen und agitieren dort, während die ASAPO eigene Gewerkschaften aufgebaut hat. Die Linie von WOSA ist dort insofern noch nicht klar, als die Organisation erst jetzt offiziell als landesweite Organisation gegründet wurde. Wahrscheinlich wird es eine Mischung aus Kaderpartei und Massenorganisation sein. Im Unterschied zur ASAPO können bei der WOSA auch weiße Mitglieder sein. Dies geht vom Klassenstandpunkt der entsprechenden Person aus und nicht von ihrer Hautfarbe. Die ASAPO schließt einen solchen Standpunkt für Einzelpersonen zwar auch nicht aus, definiert Weiße aber per se als nicht unterdrückt und darum privilegiert. Für WOSA muss aber die Führung des Befreiungskampfes und damit die Hegemonie in den Händen der schwarzen Arbeiterinnenklasse liegen.
Some of us work and some of us play. Somewhere in the city we make money every day. We play the games of the wealthy pages of the state and do the clubs at night. We need to fornicate. We need to suffocate. Yeah. The last step of luxury. It is a fashionable street. We like the township beat. The only thing that moves our feet. This is the life of the whites in Johannesburg. Removed from reality, haven't you heard? The Rolling Stones are here. They're throwing stones out there. Some of us work and some of us play. Some of us have to live with police every day. They do the township beats. They keep them running in the streets. Even the little ones have got no shoes upon their feet. And the police beat. There is no fashionable street. But we like the township beat. It's the only thing that moves our feet. Satellites. No one spots the irony, it must have quite a bite. For the government man, he does not understand why the people overseas, they wash all those with ease on their television.
Our people, the people of this country, have now stood up and said, leave us alone.
They see the tear gas falling from the heavens above. The people run for cover from the mighty armor club. They use their clubs at night on the poor man, the children, the beggar man, thief, the lion and the cheetah and the African chief.
Rise up, people!
Der Aufstand von Soweto, 16. Juni 1976. Im schwarzen Ghetto Soweto in Azania, Südafrika, demonstrieren 20.000 SchülerInnen und StudentInnen gegen die Einführung der Burensprache Afrikaans als Unterrichtssprache im Speziellen und gegen das rassistische Erziehungssystem im Allgemeinen, das sie zu willigen und billigen Arbeitskräften des Apartheidstaates machen soll. Die politische Radikalität der Jugendlichen rüttelt ihre Eltern in den Townships wach und kommt für die Herrschenden völlig überraschend. Die konsequente Haltung der SchülerInnen und StudentInnen steigert sich noch in den großen Schulboykotten der Jahre 1984 und 86 oder bis 86. Dokumentiert wird diese Form des Widerstandes im Buch Schule und Erziehung gegen Apartheid, Befreiungspädagogik in Südafrika von Neville Alexander und Ludwig Helbig. Den brutalen Polizei- und Militäreinsätzen zum Trotz dehnt sich der Soweto-Aufstand aufs ganze Land aus. Getragen wird er von der Bewegung des schwarzen Bewusstseins, Black Consciousness Movement, abgekürzt BCM. 1968 wurde die South African Students Organization, SASO, die Studentenorganisation Südafrikas, gegründet, die als reine Studentinnenorganisation die erste politische Formation der BCM bildete und eine wegbereitende Rolle spielte. Aus ihr wuchs 1972 die Black People's Convention, BCP. Maßgeblich beteiligt an der Bildung dieser Organisationen war Steve Biko. Durch seine Reden und Essays in Zeitungen, die er mit dem Namen Frank Tuck unterzeichnete, prägte er die Diskussion innerhalb und außerhalb der BCM nachhaltig. Schon von Kindheit an werden Schwarze in Südafrika dazu erzogen, sich als Nicht-Weiße, das heißt als Minderwertige, zu fühlen. Steve Biko meinte während eines Verhörs dazu, schwarze Kinder müssten schäbige Schuluniformen tragen, während weiße Kinder immer wieder neue bekämen. Genau diese Art des alltäglichen Rassismus präge sich den Kindern aber besonders tief ein. Die Kultur der Afrikanerinnen ist im Laufe der Zeit vom Apartheidstaat entwürdigt worden, eine eigene Geschichte ist ihnen abgesprochen und auch weiße Progressive haben innerhalb der Befreiungsbewegung meist eine paternalistische Haltung eingenommen. All diesem stellt sich die Bewegung des schwarzen Bewusstseins entgegen. Durch sie begann die schwarze Bevölkerung ein neues Bewusstsein zu erlangen. Die Erkenntnis, als Schwarze zur untersten Gesellschaftsschicht zu gehören und somit am wenigsten zu verlieren zu haben, führte die BCM dazu, die Menschen aufzufordern, sich selbstständig und ohne die sogenannte Hilfe der privilegierten Weißen zu organisieren. Neben Rassismus und Kapitalismus sahen und sehen sich schwarze Frauen mit einem dritten Faktor konfrontiert, der sich überall hinzuschleicht, dem Sexismus. Zweifellos waren Männer und Frauen in die Bewegung des schwarzen Bewusstseins einbezogen. Vielleicht löste sie bei den Frauen auch die Erkenntnis aus, nicht nur ein Selbstbewusstsein als Schwarze, sondern auch eines als schwarze Frauen entwickeln zu müssen. Es muss aber gesagt werden, dass Sexismus in den Anfängen der BCM, aber auch bei anderen Organisationen selten thematisiert wurde. Das Pochen der Black Consciousness Movement auf Eigenständigkeit verleitete Kritiker dazu, der BCM umgekehrten Rassismus und schwarzen Chauvinismus vorzuwerfen. In einem seiner Essays meint Steve Biko dazu, unsere grundlegende Analyse beruht auf der Theorie von Hegel, derjenigen des historischen Materialismus nämlich. Da die These weißer Rassismus heißt, braucht es eine stichhaltige Antithese, das heißt eine starke schwarze Einigkeit, um die Waage auszugleichen. Soll Südafrika ein Land werden, in dem Schwarz und Weiß zusammenleben, ohne Angst vor Gruppenausbeutung, kann dies nur geschehen, wenn diese zwei Gegensätze im Austausch zusammenkommen und so eine echte Synthese von Ideen und einen Modus vivendi gefunden haben. Dieses Zitat stammt aus dem Buch Steve Biko, I Write What I Like, bei Penguin Books erhältlich. In der Folge des Soweto-Aufstandes wurden sämtliche Organisationen des schwarzen Bewusstseins verboten und ihre FührerInnen inhaftiert. Noch im selben Jahr wurde Steve Biko im Gefängnis ermordet. Im Nachwort von I Write What I Like schreibt sein Freund Alred Stubbs, darin lag die Schwäche der BCM. Sie war zu sehr die Bewegung einer Idee, als dass sie eine schonungslose, organisierte Kraft hätte sein können. Ihre Schwäche, ja, aber auch ihre grundlegende Stärke. Als Bewegung einer Idee, fast einer Stimmung, war und ist die Bewegung des schwarzen Bewusstseins sehr ansteckend. Individuen konnten gebannt und inhaftiert werden, aber wo sie auch waren, verbreiteten sie diese neue Stimmung der inneren Freiheit, als ob sie ein Teil ihres Atems wäre. Im Jahr 1978 wurde dann die BCM-Nachfolgeorganisation ASAPO gegründet, von der ich euch vorher erzählt habe. Seit 1976 ist der Soweto-Tag ein Gedenktag für den schwarzen Widerstand in Azania, Südafrika, an dem auch die aktuelle Situation im Land reflektiert wird.
Thank you.
Entschuldigung. Wir kommen jetzt zu einem genaueren Beschreib von den einzelnen Veranstaltungen während der Konzeptwoche. Asania, Südafrika, Strategie der Spaltung heisst sie, wie ich schon gesagt habe. Ich möchte hier auch auf die Fabrikzeitung hinweisen, die in der Juni-Ausgabe Artikel und Veranstaltungshinweise wird bringen zu dieser Konzeptwoche. Und auch am LoRa werdet ihr noch etwas von dieser Konzeptwoche hören. Anfangen tut sie mit einem Frauenseminar am 9. und 10. Juni. Die Alexandra Kollontai hat in den 20er Jahren geschrieben, die Geschichte des Kampfes der arbeitenden Frauen für bessere Arbeitsbedingungen und für ein annehmbares Leben schlechthin ist die Geschichte des Kampfes des Proletariats für seine Befreiung. Während in Asania, Südafrika, die einen von Mann zu Mann sozusagen verhandelt und damit angefangen haben, Macht unter sich neu zu verteilen, kämpfen die anderen. Der Befreiungskampf der Frauen in Asania, Südafrika, ist im Vergleich zum Widerstand der Frauen in der Schweiz ein Kampf der arbeitenden Basis. Er umfasst sämtliche Lebensbereiche und fängt wie bei uns mit dem alltäglichen Kampf gegen alltägliche Gewalt gegen Frauen an. In den schwarzen Ghettos in Südafrika gibt es zum Beispiel Frauenbanden, die gegen Vergewaltiger losziehen, und es gibt auch Häuser für geschlagene und misshandelte Frauen. Frauen tragen den Widerstand auch in die Bürgerinnenorganisationen in den Townships, so zum Beispiel in Eltern- oder Mieterinnenkomitees. In den Gewerkschaften stellen die Frauen einen Grossteil der militanten Basis. Und natürlich arbeiten sie auch in politischen Organisationen und Parteien, wobei sie es sehr schwierig haben, in massgebende Positionen zu gelangen. In Zürich blicken wir auf ein Jahr zurück, das für viele von uns vom Widerstand, den Frauen leisten, geprägt war. Immer mehr Frauen haben teilgenommen an Diskussionen, Aktionen und Demonstrationen gegen Vergewaltigung zur Rückeroberung der Nacht. Das sind Ansatzpunkte, die uns direkt betreffen. Wichtig sind aber auch internationalistische Ansätze und Versuche, zum Beispiel Demos gegen Frauenhandel und Sextourismus. Das Frauenseminar soll Gelegenheit geben, unsere Erfahrungen mit denen der Frauen in Asania, Südafrika, auszutauschen. Für den ersten Nachmittag ist eine Art Standortbestimmung geplant. Wie ist die Stellung der Frauen innerhalb der Befreiungsbewegung? Wie nehmen die Frauen Einfluss, wo und wie führen sie den Kampf? In Asania, Südafrika, aber auch in der Schweiz. Am zweiten Nachmittag werden wir eine Bilanz ziehen und Perspektiven diskutieren. Welche Schlüsse ziehen die Frauen aus ihren Erfahrungen? Was haben sie bisher erreicht? Welche Prioritäten werden für die nächste Zukunft gesehen? Wie sehen die Perspektiven aus? Wie gehen wir mit der veränderten weltpolitischen Lage um? Wie ist unser Verhältnis zueinander als Frauen aus einem imperialistischen Land und Frauen aus einem rassistisch ausbeuteten Kontinent? Haben wir gemeinsame Perspektiven? Das sind einige Fragen, die wir mit der Vertreterin von WOSA diskutieren könnten.
Staying at home so you can feel safe. What do you think is the soul of a knowledge? What do you think that makes her feel safe? Biting her lips and lowering her eyes to make sure there's food on the table. What do you think would be her surprise if the world was as willing as she's able? Hugging herself in an old kitchen chair, she listens to your hurt and your rage. Turns to her.
Mittwoch, 13.06. findet die zweite Veranstaltung statt. Verhandlungslösung in Asania, Südafrika, eine Falle. Beendigt eine Verhandlungslösung die rassistische und kapitalistische Unterdrückung oder kommt sie einem Ausverkauf des schwarzen Widerstandes gleich? Seit etwa einem Jahr arbeitet der ANC auf eine Verhandlungslösung hin. Am 6. Juni 1989 gab er ein Positionspapier heraus, in dem er die Bedingungen für Verhandlungen festlegte. Freilassung aller politischen Gefangenen, Aufhebung des Ausnahmezustandes, Abzug der Armee aus den Townships, Garantie für Versammlungs-, Rede- und Pressefreiheit, Aufhebung aller repressiven Gesetze. Inzwischen sind führende ANC-Mitglieder freigelassen worden, unter ihnen Nelson Mandela, und der ANC ist legalisiert. Vom 2. bis 5. Mai dieses Jahres haben sich nun Vertreter des ANC und der Regierung zum ersten Mal getroffen, um über Verhandlungen zu verhandeln. Dabei sind auch die Forderungen des ANC diskutiert worden. Zur Forderung des Regimes, der ANC müsse den bewaffneten Kampf aufgeben, meinte ANC-Generalsekretär Alfred Nzo, jetzt den bewaffneten Kampf aufzugeben, würde einem Verrat an der vergewaltigten Masse gleichkommen und denen, die Menschen getötet haben, neuen Spielraum geben. Sowohl Regierung als auch ANC haben dieses erste Treffen positiv gewertet, sind sich aber bewusst, dass sie sich auf einer Gratwanderung befinden. Während die Regierung de Klerks von rechtsextremen Gruppierungen unter Druck gesetzt wird, muss sich die ANC-Führung gegen Kritik aus den eigenen Reihen verteidigen. Daneben beziehen andere unabhängige Organisationen Klarstellung gegen eine Verhandlungslösung, nämlich PAC, Pan-Africanist Congress, ASAPO, Azanian People's Organization und WOSA, Workers' Organization for Socialist Action. Doch ihre Positionen werden von den hiesigen Medien stillgeschwiegen. Aus diesem Grund kommen an dieser Veranstaltung zwei Vertreterinnen von ASAPO und WOSA zu Wort.
Eine Verhandlungslösung in Südafrika. Versuch einer Einschätzung. Mit dem Machtwechsel innerhalb des weißen Regimes in Pretoria von P.W. Botha zu F.W. de Klerk und dem daraufhin folgenden Wahlsieg der Nationalen Partei, deren Kandidat de Klerk war, kündigte sich in Südafrika eine neue politische Phase an. Es war innerhalb des Machtestablishments klar, dass die Reformpolitik Bothas gescheitert war. Weder war es ihm gelungen, den anhaltenden Widerstand zu brechen, noch bot sein Regime eine Perspektive, wie Südafrika aus der wachsenden Isolation, den kostspieligen Konflikten in Afrika und der trotz weltweitem Wirtschaftsboom immer schärferen ökonomischen Krise in Südafrika selbst ausbrechen konnte. Trotz der blutigen Repression während des Aufstandes von 84 bis 86 und der anschließenden Verhängung des Ausnahmezustandes mit Tausenden von Verhaftungen konnten die Befreiungsbewegungen, die Gewerkschaften und die Basisorganisationen ihre Strukturen mehr oder weniger aufrechterhalten und verteidigen. Mit der neuen internationalen Situation der Entspannung und Lösung regionaler Konflikte zwischen den Supermächten veränderte sich auch die geopolitische Lage im südlichen Afrika. Die Unabhängigkeit Namibias wird allgemein als Testfall auch für Südafrika angesehen. Doch die Entwicklung, die zu den kürzlichen Gesprächen über Verhandlungen zwischen dem ANC und der Regierung de Klerk führten, reichen weiter zurück. Die Aufstände von 76 und 84 zeigten an, dass die Politik der Apartheid und Reform zum Scheitern verurteilt war. Die Massen in Südafrika ließen sich nicht mit halbherzigen Reformen ruhig halten. Der Preis für die Unterdrückung wurde immer höher. Das Kapital erkannte, dass neue Strategien entwickelt werden mussten, um seine Interessen zu verteidigen. So waren es führende Vertreter der südafrikanischen Multis, die als erste Kontakte mit dem ANC aufnahmen. An mehreren Konferenzen wurde die Zukunft Südafrikas diskutiert und es wurde festgestellt, dass die Interessen gar nicht so weit auseinander lagen. Für die Wirtschaftsvertreter ging es vor allem darum, abzusichern, dass die Eigentumsverhältnisse in einem von Schwarzen regierten Südafrika nicht angetastet würden. Darüber konnte zwar noch keine Einigung erzielt werden, doch bezeichneten die Wirtschaftsvertreter diese Konferenzen doch als nützlich, weil sie Vorurteile abbauten und ihnen Möglichkeiten der Beeinflussung boten. Tatsächlich wurde die Position des ANC in der Frage der Nationalisierung immer moderater. Wurde bis vor kurzem die Nationalisierung der Schlüsselbereiche der Wirtschaft, Minen, Banken, Großindustrien sowie des Landes als Grundlage für ein neues Südafrika bezeichnet, so sollen jetzt Expertenkommissionen diese Fragen beraten. Kommen sich also ANC und Großkapital näher, so bestehen doch nach wie vor große Differenzen zwischen dem ANC und der Regierung. Das Kapital operiert nach den Gesetzen der Profitmaximierung und die Apartheid, die diese jahrzehntelang erlaubt hatte, wurde mehr und mehr zum Hindernis für dieses Ziel. Wenn eine schwarze Regierung dem Kapital diese Möglichkeiten bietet und eine Beseitigung der gegenwärtigen Hindernisse wie Sanktionen und eingeschränkte Märkte bietet, so könnte es sich mit dem ANC arrangieren. Die Regierung vertritt aber auch die Interessen anderer Schichten. Der aufgeblähte Staatsapparat wie Verwaltung, Polizei, Staatsindustrien, die zwar mehr und mehr privatisiert werden, sowie der weiße Mittelstand und die Pharma hätten bei einer Verhandlungslösung und einer schwarzen Mehrheitsregierung viel zu verlieren. Ihre gegenwärtigen Privilegien, die sie auf Kosten der Schwarzen besitzen, sind ein Resultat der Rassendiskriminierung. Die Dekolonisierungsprozesse in Afrika haben gezeigt, dass vor allem der Staatssektor von einer neuen schwarzen Mittelschicht in Anspruch genommen wurde. De Klerks unnachgiebige Verhandlungsposition für Gruppenrechte und Gruppenveto dienen also vor allem dazu, diese Schichten zu schützen und bei der Stange zu halten. Die große Mehrheit der Bevölkerung, die schwarze Arbeiterinnenklasse, die Arbeitslosen und Unterprivilegierten haben bei einem solchen Szenario aber überhaupt nichts zu gewinnen. Der Kapitalismus im Trikont ist für diese Menschen nichts anderes als ein Albtraum. Er würde für sie die umgekehrte Zweidrittelsgesellschaft bedeuten. Ein Teil der schwarzen Bevölkerung würde in die Schaltpositionen der Gesellschaft aufsteigen, für den Rest würde sich nicht viel ändern, außer dass sie jetzt auch von Schwarzen ausgebeutet ihre Kämpfe niedergeschlagen würden. Welche Interessen vertritt nun aber der ANC? Der ANC war schon immer ein klassenübergreifendes Bündnis. In ihm vertreten oder ihm nahestehend sind Gewerkschaften, Basisinitiativen, Mittelstandsvereinigungen, wirtschaftsliberale Organisationen und eine große Anzahl von Interessensgruppierungen oder Verbänden. Allen gemeinsam ist, dass sie die Friedenscharta von 1955 als Basisdokument für ein einheitliches, nicht rassisches Südafrika akzeptieren. Die Friedenscharta umfasst vor allem die bürgerlichen Freiheiten, wie Wahlrecht, Menschenrechte, Gleichheit vor dem Gesetz und ist in seinen praktischen Konsequenzen sehr vage. Die Anhänger des ANC werden in Südafrika als Charteristen bezeichnet. Lange nahm der ANC auch für sich in Anspruch, die einzige und authentische Vertreterin des Widerstandes zu sein. Von dieser Position ist die Bewegung aber mittlerweile abgerückt und anerkennt damit, dass auch andere Kräfte im Befreiungskampf eine Rolle spielen. Politisch befindet sich der ANC in einer schwierigen Situation, da er mehr und mehr von früher eingenommenen Positionen abrückt und sich damit von den Forderungen der Basis entfernt, die weit über die bürgerlichen Freiheiten hinausgehen, vor allem im Arbeitssektor und in der Landfrage, die Staats- und Repressionsmaschinerie aber völlig intakt ist und weiter die tagtägliche Unterdrückung praktiziert, hat der ANC mehr und mehr Mühe, der Basis verständlich zu machen, weshalb Verhandlungen unter diesen Bedingungen Sinn machen. Der Hauptkritikpunkt der anderen politischen Organisationen ist, dass der ANC die Verhandlungen ohne Konsultationen mit der Basis führt und aus einer Position der Schwäche verhandelt, in der mehr und mehr Forderungen fallen gelassen werden. Für die anderen Bewegungen läuft der ANC mehr und mehr Gefahr, in eine Falle zu laufen, aus der er nicht mehr heraus kann. Für die Regierung geht es vor allem darum, schwarze Führer, die das Vertrauen der Massen besitzen, an das System zu binden. Dass dies nicht ohne weitreichende Zugeständnisse möglich ist, ist mittlerweile den modernen Köpfen der Nationalen Partei klar. Die Grenzen sind aber klar abgesteckt. Keine Antastung des Privateigentums. Gruppenrechte, das heißt, keine Gruppe, wie sie die Regierung definiert, darf über die andere bestimmen. In der Praxis bedeutet dies ein Vetorecht der weißen Minderheit.